Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich halte Kniebeuge auch immer irgendwie für eine doofe Übung. Aber es gibt grausame Muskelkater, wenn man es nicht öfter macht. Das wird euch dann morgen nicht so glücklich machen. Also, man sagt, glücklich sein hätte mit dem Körper zu tun. Ich hätte vielleicht früher aufhören. Mit einem aktiven Lebensstil. So. Als zum Anfang auch wieder ein paar Studien. Man kann zeigen, dass Glücksgefühle nicht nur gedankliche Vorgänge sind. Also ich bin nicht nur glücklich in meinem Geist, meiner Seele, sondern Glücksgefühle werden mehr noch im Körper empfunden. Und zwar nicht nur bei Glück, was durch eine körperliche Erfahrung ausgelöst wird. Also du isst etwas Gutes. Logisch, dass der Geschmack da irgendwie dazugehört. Oder jemand streichelt dich oder so, sondern Glücksgefühle, die eigentlich in unserer Gedankenwelt liegen. Also jemand macht dir ein Kompliment. Hat ja mit dem Körper erstmal nichts zu tun, außer er macht es über deinen Körper. Aber jemand macht dir ein Kompliment. Man sagt ja, das sei Balsam für die Seele. Äußern tut sich dieses Glücksgefühl aber körperlich. Nicht nur, aber auch körperlich. Also zum Beispiel im Lächeln, im Puls, der hochgeht, im Schauer, den man so sprichwörtlich über den Rücken hat. Und anscheinend jagt er durch den Körper irgendwelche elektromagnetischen Impulse, irgendwelche Hormone. Jedenfalls ist das Glücksgefühl weniger ein mentales Gefühl als eine körperliche Reaktion. Kurz gesagt, ohne Körper könnten wir Glück nicht empfinden. So, und umgekehrt, die Aktivierung des Körpers, ohne dass es einen Glücksanlass gibt, eben durch zum Beispiel Bewegung, hat Auswirkungen auf die Seele, auf die Laune deiner Seele. Thomas von Aquin, großer Kirchenmensch und Theologe im, was weiß ich, lange, lange her, Mittelalter, sagte den wahren Satz, Trägheit macht traurig. Also nicht nur traurige Leute sind träge auf dem Sofa, sondern allein, dass jemand träge ist, macht ihn trauriger, behauptete er, und er hatte recht. Wer nicht recht hatte, ist Winston Churchill, der gesagt hatte, zu seinem Lebensmotto, no sports, just whiskey and cigars. Das ist zwar auch ein nettes Motto, ich habe auch nichts gegen Zigarren und Whisky, aber Churchill, wusste ich so gar nicht, war ein melancholischer Mensch, litt sogar an schweren Depressionen. Jetzt kann man nicht sagen, Sport verjagt jede Form von Depression, aber eine Auswirkung hat es durchaus. Ich zitiere mal aus dem Buch Die Glücksformel von Stefan Klein. Er sagt, trotzdem hebt Bewegung selbst bei schweren Depressionen die Stimmung, wie ausführliche Untersuchungen aus den letzten 2 Jahrzehnten zeigen. Ebenso kommen manche Studien zu dem Schluss, dass Waldläufe bei weniger gravierender Niedergeschlagenheit genauso wirksam sein können wie Psychotherapie. Umso mehr lässt etwas körperliche Anstrengung gesunde Menschen die Welt rosiger sehen. Mehr als 80 große Befragungen zu diesem Thema führten Forscher in Europa und Amerika durch. Praktisch alle ergaben dasselbe. Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich besser, hat mehr Selbstvertrauen, weniger Angst und ist seltener niedergeschlagen. Der Mensch ist für Bewegung gemacht. So, also, wir drehen uns heute um den Körper, um Sport, um Gesundheit, um Fitness, um Vitalität, um diese Dinge. Jetzt ist das natürlich so. Die Kirche oder das Christentum weiß schon seit sehr, sehr langer Zeit im Großen und Ganzen nicht so viel mit dem Körper anzufangen. Also, deswegen mein erster Punkt, die Christen und der Körper. Es gab und gibt eine, ich denke, sie sitzt nicht mehr so tief. Es gab eine tief sitzende Skepsis und sie ist immer noch latent vorhanden, des Christentums gegenüber, sagen wir mal, sowas wie Sinnlichkeit gegenüber Körperbetonung. Das ist das Erbe aus einigen Jahrhunderten Kirchengeschichte, was wir da so noch mit uns schleppen. Das altertümliche Wort für diesen Zustand, Leibfeindlichkeit. Sie vielleicht schon mal gehört. Man traute ihm also lange Zeit, von kirchlicher Seite, nicht so recht über den Weg dem Körper. So, das macht dieses Bild schon irgendwie deutlich, ne? Von der Fokussierung auf den Körper ist es nämlich nicht weit bis zur Erotik. Da misst zwar jemand nur seinen Bauch, aber wir empfinden das schon als erotisch irgendwie. Und das hat die Kirche natürlich gespürt, ne? Von der Konzentrierung auf den Körper ist es nicht weit bis zur Erotik, heikle Sache, oder bis zum Schönheitswahn, zur Überbewertung des Körpers von Fitness, Gesundheit, Schönheit. Und dieser Überbewertung unterstellt man gleichzeitig einer Vernachlässigung der inneren Werte dann. Die Kirche und der Körper sind nicht gerade Zwillinge. In Urlaub habe ich die letzte Ausgabe von Man's Health gelesen. Gab es im Flugzeug. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel für eine Mischung aus Körperkult. Im Wesentlichen geht es da um Muskeln, noch genauer eigentlich meistens um die Bauchmuskeln, um Ernährungssachen. Männer lesen Ernährungstipps und um das Liebesleben. Das nimmt zwar einen kleineren Raum ein, aber taucht auch immer wieder auf. So. Also es geht eben um den Körper. Und Man's Health und Kirche, irgendwie gefühlt, ist das nicht so richtig kompatibel. Das merkt man daran, dass so ein Bild ganz selten in meinen PowerPoint-Präsentationen auftaucht. Ne? Das merkt man auch daran, dass du ganz sicher bist, dass Pastoren natürlich keine Man's Health abonnieren, sondern sie nur im Flugzeug finden. Das merkt man auch daran, dass ihr nicht gedacht hättet, dass das ich bin. Ernsthafter merkt man es vielleicht daran, dass du schon seit ein paar Minuten denkst, es wird doch jetzt in der Predigt nicht nur um Sport gehen. Es kann doch, also wie banal ist das denn? So, jetzt gibt es natürlich in der christlichen jahrhundertelangen Tradition schon eine Reihe von Übungen, Training, aber eben geistliche Übungen. Gebet, Fasten, Meditation, solche Dinge. Und man bekommt da in der Regel keinen Sixpack von. Also Übungen sind uns nicht fremd, aber körperliche Übungen. So, wenn man also den Menschen aufteilen will in Seele und Leib. Manchmal gibt es auch diese Dreiteilung Geist, Seele und Leib. Ehrlich gesagt, ich verstehe den Unterschied zwischen Seele und Geist überhaupt nicht. Finde ich auch nicht so wichtig. Ich rede heute nur von Geist und Leib oder Seele und Körper. Also wenn man das so auftrennen will, dann hat sich die Kirche immer auf die Seele konzentriert. Ja, die Seele kommt in den Himmel, die Seele wird gerettet. Die Seele ist auch irgendwie das Eigentliche des Menschen. Und wenn es um sowas geht wie Sinn oder erfülltes Leben oder Frieden empfinden oder eben auch sowas wie Glück, dann war das immer eine Sache des inneren Menschen. So, und der Körper ist die Hülle dieser Seele, um die es eigentlich geht, irgendwie nebensächlich für das große Ganze. Manchmal sogar verdächtigt man ihn eher als Ursache für die großen Versuchungen, die den Menschen zu Fall bringen können, den Körper. Ne? Also, der Körper rückte hinter die Seele zurück, und zwar nicht nur in die zweite Reihe, da gehört er vielleicht ja sogar hin, sondern in die vorletzte. Keine Ahnung, was in der letzten sitzt, aber der Körper gehört schon weit nach hinten. So, seit ein paar Jahren ist mir klar, obwohl ich, glaube ich, jetzt nie so leibfeindlich drauf war, aber vielleicht auch einfach nur faul. Seit ein paar Jahren ist mir klar, dass diese Abwertung des Körpers als nebensächlich dumm ist. Sogar unverantwortlich. Jetzt rede ich nicht vom Schönheitsideal, aber von mehr körperlicher Aktivität, durchaus von Training, Fitness, vom bewussten Investieren in das Äußere meiner Person. So, ich bin Pastor. Das heißt, wenn ich arbeite, dann arbeite ich ja sozusagen direkt für Gott. Und das ist unheimlich wichtig. So, gehe ich also joggen, ist das verschwendete wertvolle Zeit. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber so karikiert könnte man das so sagen. Also kann ich sowas nur in der Freizeit tun. Jetzt hat man als Pastor keine Stundenbegrenzung, also bestimme ich selber, wann ich denn wohl Freizeit habe. Und das geht vielleicht vielen in euren Tätigkeiten, Berufen auch so, dass ihr selber die Priorität setzen müsstet, was und wie wichtig der Körper ist in eurer Zeiteinteilung. Oft nehmen wir uns dann zu wenig Zeit für ihn, weil wir glauben, das Bedeutende spielt sich woanders an. Pastoren glauben, das Bedeutende spielt sich vor allen Dingen in der Seele oder, ja, also, Pastoren glauben, Gott will, dass ich mehr bete, aber er will doch sicher nicht, dass ich mehr laufe. So. Vor ein paar Jahren habe ich begriffen, dass das nicht im Sinne des Erfinders ist, so zu denken. Da gab es einen Menschen in einem Vortrag, da saß eine Reihe von Pastoren, und er las uns die Leviten und sagte: Macht mehr Sport, meine Freunde. Was nützt es der Kirche? Er hat ziemlich drastisch geredet, ein bisschen übertrieben, aber was nützt es der Kirche, wenn ihr in 10 Jahren mit Übergewicht im Rollstuhl sitzt oder im Burnout landet? So zu leben ist nicht verantwortlich. Macht es meinetwegen, aber sagt nicht, Gott hätte das gesagt. Also der war schon hart. So, aber da bin ich aufgewacht. Und Bill Hybels, auch ein Pastor und Leiter, sagt: Christen sind oft total blind gegenüber der mit Abstand häufigsten aller Sünden gegen den Körper. Mit lässiger Unverfrorenheit zertreten sie ihren eigenen Körper. Geschlechtskrankheiten drohen ihnen keine, dafür steuern sie zielsicher auf einen Herzinfarkt zu. So, und seitdem mache ich ohne schlechtes Gewissen während meiner Arbeitszeit Sport. Und gehe zum Beispiel auch zu dieser Mikrochurch, wenn ich da mal Zeit habe. So, jetzt haben wir ein bisschen über die Kirche und ihr etwas zwiespältiges Verhältnis zum Körper geredet. Jetzt müssen wir irgendwie zur Bibel kommen, ist ja eine Predigt. Was sagt also die Bibel zum Thema Fitness, Sport, Aktivität? Das ist mein nächster Punkt, die Bibel und der Körper. So, ganz ehrlich, gestern dachte ich: Christoph, mit diesem Thema hast du dir ein Bein gestellt. Es ist dir wichtig, aber in der Bibel findet sich wirklich nicht viel. Das Wort Sport kommt nicht vor, das Wort Fitness kommt nicht vor. Jesus ist meines Wissens kaum mal mit seinen Jungs losgerannt morgens am See zum Frühsport machen oder so, habe ich den Eindruck. Ein paar Stellen wird von Training gesprochen, aber es wird bedauerlicherweise, jedenfalls für mein Thema heute, als Bild benutzt für das geistliche Training. Ja, also der Sportler als Bild für das geistliche Vorwärtskommen. So. Wie gesagt, ich finde das Thema wichtig, aber ich dachte: Mensch, ey, du findest eigentlich keine Stelle, die du nur vorlesen musst und dann entsteht das dringende Bedürfnis, sich irgendwo in einem Fitnessclub anzumelden oder so. Das ist irgendwie wenig. Ich denke mal, das mag auch daran liegen, dass mangelnde körperliche Fitness ein recht neuzeitliches Problem ist, vielleicht. Ja, weil von Schreibtischen, von Bürojobs, von Fastfood, vom Fernsehsesseln lese ich auch nicht viel in der Bibel. So. Jetzt habe ich gedacht, was mache ich denn? Ich dachte, na gut, ich könnte noch ein bisschen Zeit damit verbrauchen, zu zeigen, dass diese Abneigung gegenüber dem Körper absolut nicht aus der Bibel selbst kommt. Wenn wir Christen die heute haben oder die Kirche sie entwickelt hat, dann stammt sie nicht aus der Bibel. Also die Bibel ist es nicht, die den Körper abwertet oder ein Problem mit Sinnlichkeit hat. Das zeige ich euch jetzt. Und dann, ich glaube, dann bin ich doch noch auf einen Bibelvers gestoßen. Der kommt dann am Schluss. Also, diese Trennung von Seele und Leib, man kann zeigen, dass der Bibel ziemlich fremd ist. Kurzer Durchgang. Die Bibel und der Körper. Wenn wir in der Schöpfung anfangen, das ist Marc Chagall, wie er die Schöpfung in Farben gefasst hat. Da laufen ja nun zwei nackte Menschen durchs Bild. Und die Feigenblätter oder die Hände, die immer zufällig an der richtigen Stelle sind, ne, die sind verschämte Ideen von Menschen, die diese Schöpfungsszene irgendwie darstellen wollen. Die Bibel ist auch in ihrer Ausdrucksweise da eher unverschämt, direkt. Ja. Oder über Sex kommt... Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, ne? Aber es kommt ungefähr in dem gleichen Verhältnis vor hier und in der Bibel. Ungefähr. Nun geht es, wenn die Bibel von Sex redet, nicht immer nur um die positive Seite. Sie sieht das teilweise auch im negativen Licht, wenn es um sexuelle Gewalt geht zum Beispiel. Aber auf jeden Fall, sie redet gerade im Alten Testament mit einer ziemlichen Unverklemmtheit von Sex. Und dass Sex und Glück miteinander zu tun haben, ist der Bibel ziemlich klar. Man kann auch sehen, wenn ihr das Alte Testament mal lest, dass es da eine Liebe zur Schönheit des menschlichen Körpers gibt. Saul zum Beispiel, ne, erster König, wird beschrieben als außergewöhnlich gut aussehend und größer als alle anderen. Und als man ihn dann endlich vorstellte, gingen Raunen durch das Volk und man sagt, das ist das lebe der König. Ja, das ging vor allen Dingen um sein Aussehen erstmal. Gott ging es vielleicht nicht herum, aber den Menschen schon. Und die Bibel hebt das hervor. Oder sein Nachfolger David, da lesen wir: Und man könnte sich eine solche Person vorstellen dabei. Er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. David hätte es aufs Cover geschafft, glaube ich. Und bei den Frauen genauso, die großen Urmütter des Volkes, also Sarah, Rebekka, Rahel, ne, werden als wunderschön beschrieben. Kürzlich in unserer Online-Aktion, wo wir die Bibel durchlesen in einem Jahr, war das Hohelied dran. Und da kannst du seitenweise Formulierungen lesen darüber, welche Körperregion am anderen ihn oder sie gerade zappelig macht. Ja? Die Formulierungen sind nicht unbedingt das, was wir heute benutzen würden. Ich weiß nicht, ob man sagen sollte, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen oder deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Aber es ist ein körperbetonter Text und es geht auch noch weiter südlich dann in den Körperregionen, als ich jetzt hier vorgelesen habe. Also, das Alte Testament, es vergöttert den menschlichen Körper nicht. Ja, es weiß auch, wie schnell der menschliche Körper verfällt und wie wenig Verlass auf menschliche Kraft ist und so. Aber es ist immer wieder ziemlich unbefangen begeistert von der Schönheit des Menschen. Und die Einheit von Körper und Seele ist im Alten Testament absolut gegeben. So, wenn jemand Freude ausdrückt, dann tut er das körperlich. Die Bibel beschreibt es so, ja. Also auch Freude über Gott. König David zum Beispiel, der Schöne, ja, tanzt an einer Stelle aus Freude über Gott vor einem Umzug, sondern durch die Stadt und zwar unbekleidet und ziemlich ausgelassen. Seine Frau findet das nicht gut, aber die Bibel sieht die Haltung der Frau kritisch, nicht die Haltung Davids. Also er drückt seine Freude ziemlich extrovertiert aus. Trauer wird auch extrovertiert ausgedrückt. Und wenn David in den Psalmen, in seinen Liedern darüber schreibt, über seine seelische Not, zum Beispiel über Schuld, dann sagt er sowas wie, meine Gebeine verschmachten. Die Gebeine sind die Knochen, ne? Also er drückte körperlich aus, was in seiner Seele passiert. Man könnte sagen, das Alte Testament würde sagen, der Mensch hat keinen Körper. Der Mensch ist ein Körper. Der Mensch ist ein Körper. So, und das Neue Testament dann mit seiner steilen, körperbetonten Aussage, Gott wurde Mensch. Eigentlich steht im Johannesevangelium sogar noch drastischer, Gott wurde Fleisch. Fleisch. Gott also in einem transpirierenden, hungerhabenden, Körperhygiene benötigenden, atmenden Körper. Allein dieser Fakt, dass die Bibel Gott im Menschenkörper denkt, rückt die christliche Zurückhaltung gegenüber der Betonung des Körpers eigentlich ein ganz schlechtes Licht. So, diese Zurückhaltung hat überhaupt keine Wurzeln, hat ihre Wurzeln überhaupt nicht in der Bibel, sondern bei Platon. Platon war dem der fatale Gedanke kam, es geht um die Seele und der Körper ist sozusagen das Gefängnis der Seele. Und Ziel menschlichen Lebens ist im Grunde die Seele aus diesem niederen, äußeren Hülle zu befreien. So, die frühe christliche Kirche hat dieses griechische Gedankengut adaptiert. So, also Schuld am Körperkult sind die Griechen. Schuld sind wie immer die Griechen, das ist ja in unserer Zeit auch so. Tatsächlich haben sich Christen dann angefangen, Gedanken zu machen, ja, wie ist das denn aber, dann kann doch eigentlich Gott auch nicht wirklich in einem menschlichen Körper gesteckt haben. Und es entstand eine Lehre, die zwar nur ein Zweig war und ziemlich schnell als Irrlehre identifiziert wurde, aber man sagte, Gott ist nicht in einem Körper gewesen. Er hatte einen Scheinleib, der nur so schien. Aber man kann sich Gott eigentlich nicht in so einem menschlichen Körper vorstellen. So, bis heute, durch diese Trennung von Seele als im Leib, und der Leib ist eigentlich untergeordnet, bis heute glauben Christen, ich ahne, viele von euch würden das auch so sagen, glauben sie, die Bibel würde lehren, dass die Seele unsterblich ist und der Körper nicht. Also, dass dieser Körper stirbt und verfällt, ist klar. Aber die Bibel spricht von einer körperlichen Auferstehung. Das ist was anderes als Seelen, die sich irgendwo flatterhaft im Himmel treffen. Sie denkt körperliche Auferstehung. So, also auch das Neue Testament schätzt den Körper hoch und Paulus sagt es eigentlich dann ganz drastisch, als wenn er den Körper als Tempel des Heiligen Geistes beschreibt. Nicht die Seele, sondern den Körper. Ja, also der Ort, wo Himmel und Erde sich berührten. Im Alten Testament, das war der Tempel, dieses Gebäude. Und im Neuen Testament heißt es dann, seit Jesus Mensch wurde, ist der Tempel Gottes, da wo sich Himmel und Erde berühren, das ist der menschliche Körper. Nicht einfach nur dein Geist, sondern du als Mensch mit einer hübschen Nase, aber auch mit Schweißfüßen. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da wohnt Gott. Gottes große Geschichte ist also die Geschichte, wie Gott die Welt zurückerobert. Und zu dieser Welt, die er da wiedergewinnt, gehört auch der menschliche Körper. Eigentlich müsste man sagen, die Bibel heiligt den Körper fast, was nicht dazu führt, dass man ihn nicht benutzt, sondern dass man ihn hochschätzt. So, deshalb ist es mir eine Predigt wert, über den Umgang mit diesem Tempel nachzudenken. So. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei der körperlichen Aktivität. Da will ich ja irgendwie hin. Wie gesagt, zwei Drittel der Predigt habe ich aber jetzt wenigstens rum. Was kann man von der Bibel konkret zum Thema Fitness sagen? So, ich dachte gestern Abend, dann dachte ich, naja, also, ich mag Berge, ne? Finde das eine super Umgebung für Fitness und so. Auf die Berge gehen sie ja oft in der Bibel. Und dann fand ich ein leuchtendes Vorbild, das leuchtende Vorbild für Fitness und auch den Vers, der euer Leben verändern wird, was eure körperliche Konstitution angeht. Und der steht in 2. Mose 19, Vers 3a. Und das ist sehr leicht, ihn zu merken. Er heißt, Mose stieg zu Gott auf den Berg. Weiter nichts. So, und daran hänge ich jetzt meinen letzten Punkt in drei kurzen Schritten auf. Ja? Also, erster Punkt, Mose stieg. Wer Mose ist, wisst ihr, glaube ich, wo, auf welchen Berg er klettert auch, ist jetzt am Anfang mal noch egal. Was ich jetzt nur sagen will, ist, hier bewegt sich einer. Ja, hier bewegt sich einer. In der Bibel bewegen sich Leute auffällig oft. Und auffällig selten sitzen sie irgendwo und hängen zusammen ab. Auffällig oft gehen sie von irgendwo nach irgendwo und sind irgendwie auf einer Reise. Tatsächlich auch einer äußeren. So. Und meistens tun sie das draußen, wo sonst. Und darum ist meine erste Aufforderung an dich, beweg dich durch die Welt. Beweg dich durch deine Welt. Das ist jetzt noch gar nicht so sehr sportlich gemeint, sondern überhaupt, beweg dich öfter bewusst durch deine Welt. Gestern hatten wir mit unserem Leitungsteam eine, soll man das nennen, Klausurtag, wo wir uns mal intensiv über Gemeinde nachdenken und so, und zwar mit einem Coach zusammen. Und wir haben uns, normalerweise würde man sich zu sowas irgendwo in einer netten Räumlichkeit treffen, einen Tisch, Stühle drumherum, Kaffee und das war's. Und dann sitzt man da und redet. Gestern waren wir die ganze Zeit draußen unterwegs in der Stadt, nicht in dieser Stadt, sondern in Frankfurt, an verschiedenen Orten in dieser Stadt. So. Und wir sprachen natürlich über City Church, aber wir waren dabei immer, ja, manchmal haben wir uns auch hingesetzt mal irgendwo, aber wir waren dabei immer wieder unterwegs. Und wir haben die Welt um uns herum wahrgenommen, bewusst wahrgenommen, und plötzlich, habe ich dann abends gedacht, fühlt sich Nachdenken lebendig an. Also, zum Beispiel waren wir eine halbe Stunde in so einer Markthalle, vielleicht kennt das jemand, Kleinmarkthalle irgendwie, nicht weit vom Römer in Frankfurt, so eine Halle, und da drin sind lauter so kleine Marktstände, und es geht um, ich würde mal sagen, hochwertige Naturprodukte. Ja? Und das Schöne ist, du kannst überall probieren, also italienische Salami, wirklich gute italienische Salami, oder exotische Gewürze, deren Namen ich gar nicht kenne, Weine, frisches Brot, Austern, also so ein bisschen exklusiv, aber die normalen Produkte durchaus ganz normale Preise. Und das war eine sinnliche Erfahrung, durch diese Welt zu gehen. Und das macht etwas mit deiner Seele. Darum sind wir da durchgegangen. Ja? Ich erkläre euch nicht, was das mit Gemeinde zu tun hat. Das hatte schon einen Sinn, dass wir da durchlaufen. Ja, was ich ganz platt sagen will, ist, dich durch deine Welt zu bewegen. Deine Stadt oder den Wald hinter deiner Stadt oder den Spaziergang um den Block oder Joggen oder Fahrradfahren oder und dabei die Welt wahrzunehmen, das ist nicht einfach nur irgendwie Zeitvertreib, sondern das ist für deinen Geist, für deine Seele wichtig. Das hilft beim Denken. Markus hat eben gesagt, Ratten wurden klüger. Das habe ich auch gelesen. Man wird tatsächlich schlauer rein durch Muskelbewegung. Das ist dann nicht der dümmste Weg. Es hilft dir beim Entscheiden von wichtigen Fragen. Es hilft dir beim einfach nur dich lebendig fühlen. So. Wir saßen da zum Beispiel in einer Kirche. Und ich dachte über diese Predigt hier nach. Ich hätte eigentlich über was anderes nachdenken sollen, aber ich dachte über diese Predigt nach und habe gedacht, ob das wirklich so relevant ist mit der Bewegung und so. Dann dachte ich, na, Jesus würde mir wahrscheinlich sagen, okay, Christoph, wie oft siehst du mich in den Evangelien irgendwo in einem Raum sitzen? Ich sitze ab und zu in einem Raum, aber wie oft? Und wie oft siehst du mich mit den Jungs da durch die Welt laufen und bei den Menschen sein und sie in der Bewegung lehren? Ist das Verhältnis so, wie es bei dir ist? Und mittlerweile weiß ich, wirklich klar bekomme ich meine Gedanken, wenn ich mich bewege, beim Joggen zum Beispiel. Und jedes Mal fühle ich mich nachher besser. Und ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern ich meine, ich fühle mich hoffnungsvoller, zuversichtlicher, klarer im Kopf, lebendiger. Also mein erster Punkt, beweg dich öfter, ob jetzt schnell oder langsam, beweg dich öfter durch diese Welt. Und es wird etwas Gutes mit dir machen. Mose stieg. Ja, Mose bewegt sich. Zweiter Punkt, Mose stieg zu Gott. Ich glaube, körperliche Bewegung kann eine Hilfe sein, zu Gott einen Zugang zu finden. Also Mose muss klettern, ne, seinen Körper anstrengen, schwitzen, latschen da hoch. Das ist jetzt nicht nur ein Hügel da, das ist schon ein Berg. Ja, muss sich da hochschnaufen, sich Muskelkater holen. Und die Bibel sagt, Mose kommt durch Bewegung zu Gott. Ihr merkt, ich lege den Text nicht wirklich seriös aus, aber ich mache das jetzt trotzdem so. Ja? Also, es sind nicht nur die geistlichen Übungen, die zu Gott führen, sondern es sind auch die sinnlichen, die körperlichen Übungen. Weil, wenn wir das ernst nehmen, ist Körper und Seele in der Bibel eine Einheit. Der Körper ist das, was Paulus den Tempel nennt, in dem man Gott trifft. Und darum ist mein zweiter Punkt, bete mit deinen Muskeln. Bete mit deinen Muskeln. Ich glaube, fast alles, was man so an sinnlichen Erlebnissen machen kann, kann eine Erfahrung mit Gott sein. Und jetzt meine ich nicht nur Sport. Ja, zum Beispiel Musik ist eine sinnliche Erfahrung. Tanz ist dann ein bisschen körperlicher schon. Das ist nicht einfach nur Tanz. Das kann eine Erfahrung mit Gott sein. Oder das kann dir helfen, Gott zu begegnen. Essen kann auch so etwas sein. Holzhacken auch. Von einem Berg runterschauen. Oben sein und von einem Berg runterschauen kann dich Gott näher bringen. Oder im Wind frieren und sich nachher am Ofen aufwärmen. Lauter solche Dinge. Beim Beten knien Menschen, die nicht im Kino sitzen, sondern in einer traditionelleren Kirche oft. Das Knien ist ein körperlicher Ausdruck, aber es kann dir helfen, Gott näher zu kommen. Vielleicht hält es dich auch total davon ab. Du musst das rausfinden, was es für dich ist. Aber es kann auch sein, dass du betest und dabei lieber in einen Boxsack prügelst. Aber meine Gedanke ist, falls es dir schwerfällt, mit dem Kopf zu beten, versuch es mal mit dem Rest. Versuch es mal mit dem Rest. Um das nochmal plastisch zu machen, ich erinnere mich an eine Nacht war es nicht, es war aber schon dunkel, es war abends, denke ich, auf Amrum und ich bin um die Nordspitze gejoggt und das ist schon weit und auch irgendwie einsam. So, und es war Sturm, so, es war richtig windig und ich habe dabei mit Gott geredet und ich könnte heute noch sagen, was ich Gott gesagt habe. Und ich glaube, also ich kann auch noch sagen, was ich glaube, dass Gott mir gesagt hat. Und dabei spielte die Umgebung, die Welt, durch die ich da rannte, eine große Rolle. Und vor allem dieser beschissene Wind und der Sand und der Mond. Ich erinnere mich noch an diese Details, an die Einsamkeit. Und das spielte eine Rolle in dem, wie ich Gott erlebt habe. Auch meine Muskeln und meine Lunge in dem, wie ich mich erlebt habe. Also, bete mal mit den Muskeln. So, dritter Punkt. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Ja, jetzt kommt der Berg. Wie gesagt, der Sinai ist ein Berg, kein Hügel. Ich will euch motivieren, öfter auf Berge zu klettern. Und jetzt komme ich ein bisschen in diese Trainingsschiene. Ich meine das im Bild, ne? Ich will euch herausfordern, euch körperliche Ziele zu setzen, die zu erreichen Mühe macht. Wie ein Berg. Fordere deinen Körper. Ich gucke jetzt auf die Uhr, den Clip, den ich dabei habe, den zeigen wir jetzt nicht. Den zeigen wir einfach gleich, wenn das alles hier vorbei ist, dann kannst du den einfach abspielen, dann könnt ihr euch das noch angucken. Man sieht Menschen, die sehr extreme Dinge mit ihrem Körper draußen machen. Ja? Also da gibt es irgend so ein europäisches Outdoor-Filmfestival und das ist der Trailer des letzten Jahres. Und das sieht schon toll aus so. Da fordern Leute ihren Körper und erreichen, tun damit Dinge, wo man sagen würde, wo ich sagen würde, der Körper ist dazu nicht in der Lage. So. Fordere deinen Körper natürlich vielleicht auf anderem Niveau. Warum? Weil es dir helfen wird zu glauben. Weil es dir helfen wird zu glauben an dich selbst, daran, dass Dinge doch erreichbar sind und auch an Gott, daran, dass er dich nicht aufgibt und mit dir auf dem Weg ist. Heute ist Marathon, ne? Vor 2 Jahren habe ich ihn auch gelaufen, zwar in einer beschissenen Zeit, aber immerhin habe ich es all jenen bewiesen, die gesagt haben, Christoph, in deinem Trainingsanzug, Anzug, in deinem Trainingszustand, ist es nicht möglich, den Marathon zu laufen. Jedenfalls ist es gefährlich und so. So, vor allen Dingen habe ich es natürlich mir selbst bewiesen. Es hilft dir zu glauben. Etwas, wozu du körperlich jetzt nicht in der Lage bist, aber dir das Ziel zu stecken und darauf zu trainieren und es dann zu schaffen, hilft dir auch in anderen Beziehungen, mehr Vertrauen in den Glauben zu setzen. Sozusagen daran, dass nichts unmöglich ist. So. Und das ist, natürlich kann man sagen, das ist ja auch bei jeder körperlichen, bei jeder Herausforderung so, nicht nur bei körperlichen Herausforderungen, die ich mit stecke und die ich schaffe, und das hilft mir zu glauben an mich selbst, an Gott, würde ich sagen, ja. Ich würde mal so platt sagen, beim Körper ist es aber ziemlich einfach. Also, ich glaube, dass beim Körper, mit dem Körper Erfolg zu haben, ist einfach eine ziemlich simple Möglichkeit. Also mal ganz ehrlich, wenn sonst wenig klappt, aber körperlich in 3 Wochen schneller zu laufen als jetzt, das ist schaffbar. Und deswegen ist dieses Erfolgserlebnis ziemlich leicht erreichbar. Wir sind für Bewegung geschaffen. Und ich würde sogar sagen, wenn ihr nachher diesen Clip seht und irgendeiner hier sitzt und sagt, sowas will ich unbedingt auch mal machen. Und du hast Lust, 5 Jahre deines Lebens zu investieren, und dann würdest du das vielleicht schaffen. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist, aber dem Körper ist viel möglich. So. Und da sind Erfolgserlebnisse irgendwie leichter zu erreichen als auf vielen anderen Gebieten. Für mich ist das jedenfalls so. Gestern saßen wir in Frankfurt in einem Café, haben da geredet, und nebendran war so ein Platz, und da hingen Jugendliche rum. Wie man so Jugendliche so rumhängen sieht, nur die waren ein bisschen anders drauf. Die kifften nicht oder so, sondern sie machten so akrobatische Übungen, übersprangen Hindernisse. Ein Mädchen, dem man das nicht zugetraut hatte, macht einen Handstand auf einem Arm. Man nennt das wohl Parkour oder so. Also irgendwie trainieren, Hindernisse in der direkten Linie geschmeidig zu überwinden, wie auch immer. Und ich dachte, gut. Es gibt Dümmeres, was Jugendliche machen können, wenn sie da so rumhängen. Ne? Sie erleben ihren Körper, sie erleben, wie ihr Körper jetzt Dinge kann, die er vor 3 Wochen oder 5 Wochen nicht kannte. Und ich glaube, das macht etwas mit ihrer Seele. Also, deine Fitness zu verbessern, das ist nicht einfach nur Körperkult. Ich würde sagen, es kann dir helfen, zu glauben oder zu hoffen, auch in anderen Bezügen dann deines Lebens, weiterzugehen auf diesem Weg. So, noch etwas wirst du lernen, wenn du in deinen Körper investierst, nämlich, dass Disziplin dein Freund ist und nicht das Schreckgespenst. Ich bin von Hause aus undiszipliniert, aber mittlerweile haben wir uns angefreundet, ich und die Disziplin. Und das ist, wieder weg vom Sport, keine Nebensache im Leben. Zu merken, hey, Disziplin ist mein Freund. Oder du wirst lernen, der Schweinehund tut nur so. Das ist wesentlich, das zu lernen. Der ist wesentlich leichter zu überwinden, als er so aussieht. Und es lohnt sich immer. Ich habe fast nie Lust, joggen zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Selbst beim Bergtouren gehen kommt immer irgendwann der Punkt, wo ich denke, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. So. Aber mittlerweile weiß ich, es ist irrelevant, ob ich jetzt Lust habe, ich werde mich danach besser fühlen als jetzt. Jedenfalls, wenn Muskelkater weg ist. So, also du lernst sozusagen, der Schweinehund blöfft. Und das ist keine Nebensache, das zu lernen. Irgendwann dann in deinem Leben wird auch der Punkt kommen, wo dein Körper dich mehr und mehr im Stich lässt. Das will ich heute nicht zum Thema machen, ich will es wenigstens erwähnen. Spätestens, wenn du älter wirst, manchmal früher, durch eine Krankheit, die dich plötzlich nicht mehr das machen lässt, was du gemacht hast. Oder durch einen Unfall oder durch eine Behinderung, die du von Geburt an hast. So, und darum, um das nochmal ein bisschen gerade zu rücken, was ich jetzt gesagt habe, gehört der Körper meines Erachtens nicht in die erste Reihe. Ich würde sagen, er gehört in die zweite. Er gehört aber auch nicht in die vorletzte. Zum Glück ist das Glück nicht abhängig von körperlicher Fitness und wie man aussieht und ob man eine Bikini-Figur hat oder so. Es ist gut zu wissen, dass der Körper nicht in die erste Reihe gehört. Aber ich glaube, setz ihn mal in die zweite. Und auch ein begrenzter Körper ist noch ein leistungsfähiger Körper. Auf welchem Niveau dann auch immer. Und kann das noch erweitern. Und kann Erfolgserlebnisse mit sich bringen. Also, und wenn du gesund bist, dann freu dich darüber und nutze diese Kraft, solange du sie hast. Denn der Körper ist der Tempel, in dem Gott wohnt. Und je wohler du dich in deinem Körper fühlst, desto aufgeräumter wird es in deiner Seele werden. Und desto leichter ist der Zugang zu Gott. Das war's, was ich sagen wollte, um das jetzt noch richtig zu stellen. Seit 2 Wochen bin ich tatsächlich Men's Health Abonnent, weil es das nämlich mit 90% Nachlass für 2 Jahre gab. Und dann kommen wir das.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.